Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Skauserfunk, unser Talk zum Liverpool FC hier bei uns auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch in der Sendung und mit dabei natürlich von den Berlin Reds und der LFC-Familie unser lieber Freund und Kollege André Völkel. Hallo André.
Hallo Malte.
So vertraulich war ich noch nie zu dir, ne?
Nee, überhaupt nicht, ja, genau. Ja.
Man nähert sich an über die Jahre hier beim Skauserfunk auf meinsportradio.de, aber wir sind ja nicht alleine, wollen wir mal nicht zu intim werden. Wir haben nämlich heute Besuch von den Kollegen von 90plus, von Chris McCarthy und Manu Behlert. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Servus.
Und ihr schaut mit uns mal auf die letzten beiden Monate, also so September, Oktober, des Liverpool FC, der ja, André, irgendwann jetzt in den letzten beiden Spielen die Siegesserie zumindest hat beenden sehen. Aber es war ja Klagen auf hohem Niveau, denn die Unentschieden, die dabei rauskamen, waren gegen Top-Mannschaften, waren gegen Chelsea und gegen City.
Ja, also die Niederlage gegen Napoli, beziehungsweise Neapel hätten wir uns schenken können.
Champions League.
Genau. und ja, Chelsea-Liga-Pokal, das ist halt, so wie es abgelaufen ist, war es sehr, sehr ärgerlich. Wir hätten das ganz klar gewinnen können, aber da ist irgendwann einfach der Akku leer gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Und natürlich darf man nicht vergessen, Eden Hazard, ganz, ganz großartiges Spiel von ihm, muss man ihm auch mal loben. Ja, aber ich bin da weiterhin entspannt. Das Unentschieden gegen City sehe ich auch gar nicht so problematisch. Es war eher ein Respektzollen gegenüber Liverpool und ein Zeugnis dafür, dass City gelernt hat und nicht nochmal unter die Räder kommen wollte. Also von daher, ich blicke entspannt in die Zukunft.
Kannst du natürlich tun, aber jetzt fragen wir mal neutrale Beobachter der Szene. Chris, wie würdest du denn das sehen? Man könnte jetzt ja auch so argumentieren, dass man sagt, okay, am Anfang die Siegesserie und danach, ja, da wurde es dann eher ein bisschen dünner, denn da kamen ja die Unentschieden und die Niederlagen in den beiden Wettbewerben.
Ja, das ist richtig. Gleichzeitig finde ich, ehrlich gesagt, obwohl die Ergebnisse natürlich eine andere Geschichte sprechen, war Liverpool in dieser Saison noch nicht auf diesem Top-Level der letzten Rückrunde. Also da gab es ein paar Spiele, in denen die Reds ein bisschen ihrer Topform hinterherhinkten und wo man plötzlich Punkte holte, die man, glaube ich, in letzter Saison vielleicht nicht geholt hätte. Und das liegt natürlich auch an den Verstärkungen, das liegt auch an ja, was für ein Verteidiger Van Dijk bei Liverpool geworden ist, wie wichtig er ist. Es liegt auch an Alisson im Tor, der jetzt eine absolute Souveränität da hinten ausstrahlt. Und Liverpool findet Wege, Spiele zu gewinnen, die sie vielleicht letzte Saison nicht gewonnen hätten. Das ist ein Riesen-Pluspunkt. Und ich finde, als Liverpool-Fan würde ich mir derzeit gar keine Sorgen machen, weil ich glaube, die Topform, die wird erst noch kommen. Und wenn man schon in dieser Phase hier die Punkte einfährt, ist es auf jeden Fall ein riesiger Pluspunkt.
Manu, siehst du das genauso oder ist da aus deiner Sicht doch mehr im Argen, als die beiden Kollegen, deine Vorredner, glauben wollen?
Nee, es sind zwar jetzt im Endeffekt 4 Spiele hintereinander, die nicht gewonnen wurden, aber insgesamt, wenn man sich die ganze Form, die ganze Saison bisher betrachtet, ist ja alles im Lot. Also der Carabao Cup, wie schon erwähnt, das ist, Hazard hat aufgedreht und der Pokal ist sowieso nicht der allerwichtigste in der Champions League. Ja, man hat halt eben auswärts verloren, man muss noch auswärts nach Paris, man weiß ganz genau, dass diese Gruppe schwierig ist, aber man hat ja alles in der eigenen Hand, in der Liga ist man mit oben dabei. Und wie gesagt, es ist noch Luft nach oben, das hat Chris vollkommen richtig gesagt. Also wenn man bedenkt, jetzt betrachtet man die Ergebnisse im September und Oktober in den ganzen Spielen zusammen, gerade Mané und Salah, beide jeweils nur ein Tor erzielt in dieser Zeit, aber da mache ich mir auch überhaupt gar keine Gedanken. Die kommen wieder, die werden wieder in ihre Topform zurückfinden. Jetzt sind beide angeschlagen, werden vielleicht am Wochenende oder vermutlich fehlen, aber trotz allem, diese Spieler haben ja noch Luft nach oben. Also das ist so, Liverpool muss im Moment nicht jeden Gegner an die Wand spielen. Sie müssen einfach versuchen, in der Liga, gut, einfach ist das in der Premier League nicht, aber sie müssen versuchen, in der Liga oben dran zu bleiben, keinen Rückstand auf die Top-Teams, auf die anderen Top-Teams anzuhäufen. Gegen Chelsea, ja, da hat Sturridge dann mit seiner individuellen Klasse den Ausgleich erzielt. Es war natürlich ein wunderschönes Tor. Gegen Manchester City haben wir eben schon gesprochen, dass das eben nicht so ein offener Schlagabtausch war, dass City dazugelernt hat, dass aber auch Liverpool dazugelernt hat. und dann nicht ins offene Messer gelaufen ist in bestimmten Situationen. Also es ist im Moment alles im Lot, auch wenn jetzt natürlich der Trend ein bisschen negativer war in den letzten Spielen. Aber ja, das kann man jetzt mit einem Sieg in Huddersfield sofort schon wieder gerade biegen, gerade nach der Länderspielpause. Ich finde nämlich die Länderspielpause, jetzt mal abgesehen von den angeschlagenen Spielern, die zurückkamen, das ist natürlich ein negativer Punkt. Aber grundsätzlich kam die Länderspielpause in der Gesamtkonstellation betrachtet schon zum richtigen Zeitpunkt.
Und André, für deine Ruhe sicherlich auch mit ausschlaggebend, dass der Kader mittlerweile deutlich breiter ist, sowohl was das reine Personal angeht, aber auch was die Qualität angeht.
Ja, ich bin da tatsächlich auch entspannter. Natürlich ärgert einen, dass jetzt Van Dijk eine leichte Verletzung hatte, Salah, Mané und Keita. Ich habe, soweit ich weiß, ist, glaube ich, Van Dijk relativ schnell wieder fit. Aber ja, sowas trügt natürlich so auf der einen Seite das Gefühl oder die Hoffnung, dass das nächste Spiel ganz okay wird. Auf der anderen Seite ist es halt so, wir haben halt unter anderem halt einen Shaqiri auf der Bank, der auch mal Salah oder zur Not Mané vertreten kann. Keita ist auch noch nicht auf 100% und wurde ja auch eher eingewechselt. Also von daher, das kriegen wir hin. Und ich glaube, sollte Van Dijk jetzt am Wochenende gegen Huddersfield fehlen aufgrund der Verletzung, dann ist es, glaube ich, ohne jetzt Huddersfield schlecht zu reden, nicht so schlimm, als wenn es gegen City jetzt zum Beispiel gewesen wäre.
Na, die braucht man gar nicht schlecht reden, die haben noch keinen Sieg. Also von daher, die sind einfach in der aktuellen Form schlecht.
Ja, sind sie genauso wie Cardiff, aber die haben natürlich auch beide, glaube ich, relativ gute Programme hinter sich gehabt, einen schlechten Start in die Saison, okay, aber David Wagner wird das da, glaube ich, relativ gut hinbiegen. Auf der anderen Seite denke ich halt, Klopp will ja und muss ja auch rotieren, das hat er teilweise ganz gut schon gemacht, bei einigen Spielen denke ich mir, hätte er vielleicht auch ein bisschen mehr noch rotieren können. Aber wie gesagt, also das hatten wir jetzt gerade auch schon gesagt, das City-Spiel war mit Sicherheit kein Punktverlust in dem Sinne. Und von daher, das wird die Mannschaft kompensieren können.
Vor allen Dingen war es auch wieder ein 1-0-Spiel. Wir haben ja jetzt über die Sturmkrise, die Formkrise bei Salah und Mané eben schon gesprochen. Chris, aber defensiv, da gibt es überhaupt keine Krise. Erst 3 Gegentore, das ist, muss man nochmal rausheben, die Schwachstelle der letzten Saison, der letzten Hinrunde ist behoben.
Ja, durchaus. Also das hat viele Gründe. Das hat zum einen, wie bereits erwähnt, liegt das natürlich an Van Dijk, der die Abwehr um einen Schlag direkt stabilisiert hat. Das liegt aber auch daran, dass ein Gomez wieder fit ist und in Form kommt und allmählich diese Leistungen zeigt, die man sich auch von ihm erhoffte. Und das liegt natürlich auch an dem Torwart hinten dran mit Alisson, der eine riesige Ruhe ausstrahlt, der auch den ein oder anderen Punkt schon festgehalten hat in der Saison. Und wenn man sich jetzt plötzlich auf dieses Konstrukt da hinten verlassen kann, dann ist es natürlich schon sehr, sehr viel wert. Und das hilft dann auch gerade in diesen Phasen, in denen die Offensive vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Niveau, wie man es gewohnt ist, performen kann.
Manu, überrascht dich das ein bisschen mit Alisson, weil man hat ja immer gesagt, oh Gott, das ist ein Spieler, ja, der ist gut, der hat ein gutes Jahr bei der Roma gehabt, aber insgesamt doch über langere Phasen bisher doch den Nachweis der absoluten Weltklasse schuldig geblieben. Überrascht dich das, dass er in Liverpool doch so gut einschlägt?
Nee, nicht unbedingt. Ich finde Torhüter in diesem Alter, in dem Alisson jetzt ist, kommen sie langsam erst in dieses Alter, in dem man eben so langsam anfängt, konstant zu spielen. Es gibt natürlich Ausnahmen, die schon mit 20, 21 konstant auf extrem hohem Niveau spielen. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass er jetzt in das Alter kommt, in dem er sein höchstes Niveau langsam aber sicher erreicht. Hat am Anfang auch mal einen kleinen Fehler gehabt, hat ein Tor verschuldet bei Liverpool, aber das gehört dazu. Das ist alles in Ordnung. Bis jetzt spielt er wirklich sehr gut. Ich habe ihn bei der Roma in der letzten Saison auch ein bisschen verfolgt, gerade in der Champions League. Also was die Intelligenz angeht, die er hat, wenn er Bälle einschätzt, wenn er Bälle antizipiert, war das sowieso, das sind so Dinge, die kann man nicht verlernen. Also die hat man entweder oder man hat sie nicht. Das ist das Gleiche wie mit den Reflexen. Er ist fußballerisch auch ziemlich gut. Also ist da auf jeden Fall ein Upgrade, dass man halt das Geld bezahlen muss, wenn man einen Torhüter auf so einem Niveau haben möchte, ist sowieso klar, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, aber dass er so schnell auf dem Niveau spielt, ob ich es gedacht hätte, ich weiß nicht, aber der ist einfach ein sehr, sehr, sehr guter Torhüter, er ist, hat das in der letzten Saison bewiesen und macht da jetzt nahtlos weiter. Ich denke auch, dass er von vornherein das Vertrauen gespürt hat in Liverpool von den Fans, von Jürgen Klopp. dass die grundsätzliche Stabilität, die Grundstabilität in der Defensive, die einfach besser geworden ist, das hängt auch von ihm, hängt auch mit ihm zusammen. Er strahlt Sicherheit auf die Abwehr aus, aber die Abwehr strahlt auch Sicherheit auf ihn aus. Also das ist so ein Geben und Nehmen der Defensive. Da wurden einfach die letzten Mosaiksteine, finde ich, zusammengefügt, um jetzt einfach eine stabile Defensive zu finden. Auch gegen Chelsea beim 1:1 ist es ja nicht so, dass Chelsea jetzt alle 5 Minuten eine Top-Chance gehabt hätte. Also die Liverpool-Defensive ist stabil. Klar, Neapel hat ein Tor erzielt und hat das Spiel gewonnen. Chelsea hat ein Tor erzielt. Auch gegen Tottenham, Leicester, Paris hat man nicht zu Null gespielt. Aber es ist alles in Ordnung soweit. Die Defensive funktioniert. Und es passieren ja auch kaum individuelle Fehler, irgendwelche groben Fehler, Abspielfehler, Abstimmungsfehler. Das ist alles gut, das ist alles da. Die Basis ist geschaffen. Und wenn die ganze Mannschaft besser in Form kommt, wie wir schon angesprochen haben, in der Offensive besser in Form kommt, dann auch in der Defensive noch einen Schritt besser wird und die Gesamtstabilität in der Mannschaft noch besser wird, dann wird die Defensive noch schwerer zu überwinden sein, denke ich.
André, wie ist denn die Fanbasis aktuell mit Alisson zufrieden? Es gab ja doch ein paar Stimmen, die gesagt haben, dass der Umgang jetzt auch mit Loris Karius nicht so war, wie sie sich das vorgestellt hätten. Das hätte man anders lösen können. Wie hat sich da die Stimmung inzwischen entwickelt?
Ja, ihr wisst ja alle selber, dass Fußball immer so ein bisschen im Jetzt ist. Also das, was jetzt letzte Saison war, wird halt gerne auch mal vergessen. Und da kommt es auch immer drauf an, wen man fragt aus der Fanbase. Loris ist jetzt bei Istanbul und ich glaube, dass er da mittlerweile einen ganz guten Eindruck macht. Und das Finale wird für viele einfach nicht vergessen sein. Aber da, das ist, man ist da sehr, sehr fokussiert darauf, einfach diesen Torhüter zu haben jetzt, der zumindest für den Weltklassepreis auch schon gekommen ist und seine Leistung gezeigt hat. Ich glaube, man konzentriert sich gerade eher auf die anderen Departments quasi, also auf die anderen Teile der Mannschaften, also gerade der Mannschaft, gerade so was vorne passiert, wobei auch da die Statistiken ähnlich sind zu letzter Saison. Salah war letzte Saison zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht so ganz in Fahrt. Also von daher, ich glaube, da müssen wir noch warten, bis Alisson nochmal eine Weltklasse-Parade macht oder einen Fehler, um dann herauszufinden, wie die komplette Fanbase dazu steht. Was ich allerdings auch weiß, ist zumindest, als der Fehler bei Leicester City passiert ist, hätte die Fanbase mit Sicherheit jemanden wie Simon Mignolet oder Loris Karius komplett auseinandergerissen. Und bei Alisson war es halt eher so, ja, okay, jetzt hat er seinen Fehler gemacht, jetzt geht's weiter. Also da ist man, glaube ich, ein bisschen entspannter. Fand ich eigenartig, aber okay.
Da war vor allem, weil man auch sagen muss, genau. bei dem Fehler, das ist ja kein Torwartfehler per se, das war ja ein bisschen Übermut einfach. Ich denke, ja. Es war vielleicht gar nicht so verkehrt, dass dieser Fehler zu diesem Zeitpunkt passiert ist, weil Alisson kann Fußball spielen und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es hat sich schon ein paar Spiele vorher angedeutet, dass sowas passieren könnte, dass sich Alisson immer mehr so ein bisschen selbst überschätzt hat mit dem Ball, ein bisschen zu überheblich wurde. Und dann ist er jetzt mal auf den Hosenboden gefallen und ich glaube, langfristig könnte Alisson eher davon profitieren, dass dieser Fehler zu so einem Zeitpunkt passiert ist.
Hatte Klopp ja auch selber gesagt, ne? Besser jetzt als zu einem anderen Zeitpunkt, zumal es ja am Ende auch gut ausgegangen war.
Genau, ja.
Das war ja meine Hoffnung damals mit Karius. Also im Prinzip haben sich auch viele Torhüter und sehr viele Profifußballer für Karius ausgesprochen und gesagt so, okay, du machst halt Fehler in diesem Sport, das gehört dazu und es ist sehr, sehr unglücklich, dass es gerade in diesem Moment und in diesem Ausmaße passiert ist, aber es gibt halt nur zwei Wege, also entweder zerbrichst du daran und dann ist das Thema die Karriere durch für dich oder aber du richtest dich wieder auf. Das Aufrichten hat er jetzt eher durch den Wechsel nach Istanbul gemacht, weil ich hatte ja eigentlich gehofft, dass er in der Preseason sich aufrichtet, aber das ist dann aber auch viel Politik gewesen, glaube ich, die da im Hintergrund abgelaufen ist, dass er halt dann wirklich gegangen worden ist. Aber also er richtet sich mit Sicherheit wieder auf und wird, wenn er hart dran arbeitet, die nächsten Jahre mit Sicherheit auch bestimmt Top 20 Torhüter werden.
Er ist ja auch nicht den einfachsten Weg gegangen, Manu. Istanbul ist ja jetzt auch ein Pflaster, wo man als Mann mit Leich oder mit brüchigem Nervenkostüm jetzt nicht unbedingt gut aufgehoben ist oder wäre.
Ja, aber er wurde natürlich auch gleich gut empfangen. Also die Beşiktaş-Fans sind ja durchaus dazu in der Lage, eine gewisse Euphorie zu entfachen, nicht nur im Stadion, sondern auch was überhaupt den Empfang nach Transfers angeht. das fängt schon beim Twitter-Account an, der sich da lustige Videos ausdenkt. Wenn er dann am Flughafen noch von zahlreichen Fans empfangen wird und euphorisch empfangen wird, dann richtet das einen natürlich auf. Da stehst du schon gleich mit einer breiteren Brust in Istanbul und denkst, okay, jetzt ist das hier ist der Neuanfang. Er hat sich zwar neulich auch wieder einen Ball quasi selbst reingeworfen, aber jetzt ist natürlich ist es eine Phase in der Saison, die Saison ist noch früh, er ist noch sich am Einleben in Istanbul, für ihn persönlich ist ein Neuanfang, das hat er auch so gesagt, dass er das jetzt als große Chance sieht, sich auf immer noch gutem Niveau, Besiktas spielt international, man darf das nicht vergessen, ist ja nicht so, dass er irgendwo in der Versenkung verschwunden ist, und jetzt geht es für ihn wahrscheinlich darum, primär darum, erstmal konstant Leistungen zu bringen, sich wieder einen Status zu erarbeiten, dass die Fans ihm vertrauen, dass er auch selbst wieder mehr Vertrauen in sich hat. Und wenn ihm das gelingt, war der Schritt der richtige. Wenn ihm das nicht gelingt, ja, dann wäre es ihm vermutlich woanders auch nicht gelungen. Also ich denke, das, was im Endeffekt Politikum hin und her und welche Verantwortlichen da welche Rolle gespielt haben, auf der Bank zu sitzen bei Liverpool hat ihm vermutlich nichts geholfen. Entsprechend kann man das zum jetzigen Zeitpunkt nur so sagen, dass er das neu gewonnene Selbstvertrauen jetzt mitnehmen muss und einfach hart an sich arbeiten muss und gute Leistungen zeigen muss, und dann ist der Weg absolut der richtige.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Selbstvertrauen bei Liverpool auch vorhanden. André, wer ist denn dein Lieblingsspieler der letzten 2 Monate? Oder der beste Spieler aus deiner Sicht, sagen wir es so, persönlich ihre Interessen natürlich auch mit einfließen lassen, aber wer war aus deiner Sicht der Beste?
Du meinst ja der laufenden Saison, jetzt wäre es tatsächlich Joe Gomez, der einfach seine Leistung abruft, die man eigentlich schon lange von ihm erwartet, die aber nicht zeigen konnte, weil er einfach verletzt war sehr lange. Da ist ganz klar Joe Gomez im Zentrum für mich, und dann tatsächlich auf gleicher Ebene, ich kann mich einfach nie für eine Sache entscheiden, Milner, der in seinem Alter mit seiner Professionalität ein Level abruft, was für mich einfach immer noch unglaublich ist, und das reibe ich auch ganz gerne jedem Manchester City Fan unter die Nase, ihr habt ihn gehen lassen, wir haben ihn, und er ist ein Role Model für viele Mittelfeldspieler, für viele Spieler überhaupt in der Mannschaft. Das haben viele auch schon im Interview gesagt. Und das sind für mich so die zwei Lichtgestalten jetzt gerade.
Chris, kannst du das unterschreiben?
Ja, absolut. Also das sind jetzt auch ehrlich gesagt die Namen, die ich jetzt auch hervorgebracht habe. Zu Gomez wird genug gesagt, zu Milner. Ich vergleiche es ganz gerne mit Mikel Arteta damals bei Arsenal. Das ist ein Spieler, der von außerhalb belächelt wird, fast schon kritisiert wird und von den Fans enorm geschätzt wird. Und da sollte man immer auf die Fans hören, denn die Fans sehen ihn alltäglich, sie beobachten ihn genau. Und dann sind es eben diese Punkte, die so auffallen, dass er so eine Führungsfigur ist, dass er taktisch klug ist, dass er, ja, das übersteigt das fußballerische Talent, was sein Wert für diese Mannschaft ist. Und deswegen musste ich da sehr an Mikel Arteta denken, und deswegen ist auch für mich Milner bisher ja so einer der Spieler der Saison bei Liverpool.
Die Neue Zürcher Zeitung hatte ihn nach dem 3:2 von Liverpool gegen Paris als brillanten Langweiler bezeichnet. Das ist Manu, das ist eine schöne Formulierung.
Absolut, aber er lässt die Dinge halt einfach auch auf dem Fußballplatz so einfach aussehen. Also er macht wenig Fehler, er macht vieles richtig, und das sind so die Dinge, die merkt man vielleicht nicht, wenn man Liverpool nicht so häufig schaut und dann denkt, okay, das ist eine Mannschaft, die spielt sehr intensiv, die spielt spektakulär, und das sind jetzt nicht die Attribute, für die Milner steht, aber er macht einfach, er steht richtig, er spielt, hat ein gutes Passspiel, er weiß ganz genau, welchen Pass er in welchem Moment spielen muss, er ist auch ein Anführer. Was ich übrigens auch sehr wichtig finde bei Liverpool im Moment, ist, dass Daniel Sturridge wieder fit ist und auch tatsächlich über einen längeren Zeitraum fit ist, weil was er der Mannschaft geben kann, selbst in Kurzeinsätzen, das hat man in dieser Saison schon gesehen, denke ich. Dann beispielsweise wird er eingewechselt und trifft mit dem ersten Ballkontakt, dann schießt er dieses wunderschöne Tor gegen Chelsea, und das ist für die Breite in der Mannschaft und auch für die komplette Stimmung in der Offensive, wenn so ein Spieler, den du in den letzten Jahren ganz, ganz häufig auf dem Krankenflügel gesehen hast, statt irgendwie auf der Bank oder in der Startelf, wenn der plötzlich da ist, wenn der plötzlich Woche für Woche tatsächlich auch fit ist und seinem Beruf nachgehen kann und dann auch noch trifft und zeigt, welche Qualität immer noch in ihm steckt, er natürlich selbst motiviert ist durch die Aussicht auf einen neuen Vertrag, wo man erstmal gesagt hat, okay, wir warten ein bisschen ab, lassen erstmal fit werden konstant und spielen, aber wenn er diese Form weiterhält, ist er nicht nur eine super Ergänzung für Mané, für Mino und Salah, sondern kann auch mal in wichtigen Spielen tatsächlich starten und eben der Mannschaft eine extreme Abschlussqualität verleihen. Und das freut mich persönlich, wenn so langzeitverletzte Spieler, die immer wieder zurückgeworfen werden, wenn die tatsächlich mal über einen längeren Zeitraum fit bleiben und dann auch noch ihre Leistung bringen. Also das imponiert mir absolut. Mhm.
André, welches Spiel würdest du aus den letzten 2 Monaten herausheben, wo du sagst, das ist der Liverpool FC, so wie ich ihn sehen will? Oder gab es das noch nicht? Bist du in deinen Ansprüchen so hoch, dass du sagst, da fehlte hier noch was, da noch was, das perfekte Spiel wird es wahrscheinlich sowieso nicht geben, aber welches würdest du hervorheben?
Genau, deswegen spiele ich auch immer FIFA und Pro Evolution Soccer gleichzeitig. Einzeln geben mir die Spiele nichts. Ganz kurz nochmal zurück zu Sturridge. Ich gehe davon tatsächlich aus, dass er diese jetzt am Samstag gegen Huddersfield starten wird. Und David Wagner hat auch schon im Interview gesagt, das ist eigentlich der Spieler, den er am meisten fürchtet. Also wird spannend. Lieblingsspiel Tottenham. Ja. Tottenham für mich als reiner Fan, weil es gut tat, die Spurs zu Hause zu schlagen. Schade, dass wir das im Wembley getan haben und nicht direkt im neuen Stadion. War ja eigentlich angesagt. Wird euch gefallen, ne, als Arsenal-Fan?
Ja, auf jeden Fall. Absolut, war auch für mich das beste Spiel.
Genau, das war wirklich so ein Spiel, da hätten wir wahrscheinlich auch noch höher treffen können höher abschließen können. Und es war halt dann trotzdem nochmal am Ende spannend. Und es war interessant zu sehen, wie Spurs, die ja gerne auch sich damit brüsten, eine eingespielte Mannschaft zu sein, die halt einfach keine Transfers großartig braucht diese Saison und sich halt auch ein bisschen, zumindest die Fanbase da, lächerlich gemacht hat über Liverpool, die ja so wieder so viel ausgegeben haben, tat das ganz gut. Aber aus taktischer Sicht war es auch das Chelsea-Spiel. Vor allen Dingen auch dieses Unentschieden fühlt sich, gerade wenn du so ein Spiel in diesem Moment mit so einem Tor abschließt, durch so einen Spieler, fühlt sich das wie ein absoluter Sieg an. Und ich weiß auch, dass mein Nachbar, ich habe es zu Hause gucken müssen und ich habe so laut geschrien, dass mein Nachbar aus der dritten Etage über mir runterkam und meinte, ob noch alles gut ist. Also das war wirklich ein unglaubliches Spiel, was glaube ich, aber wenn du wenig taktisches Verständnis hast, das vielleicht nicht so sehr genießen konntest, weil es war einfach eine reine Schlacht, was da ablief an der Stamford Bridge. Genau. Punkt,
ja, da kann man einen Punkt setzen. Das schlechteste Spiel, Chris, wir hatten in einer anderen Sendung über 3 Jahre Jürgen Klopp bei Liverpool gesprochen. Das schlechteste Spiel vielleicht, wenn du es beurteilen würdest, würdest du sagen, das Spiel gegen Napoli, weil Jürgen Klopp da ja vielleicht zu wenig reagiert hat auf das, was Ancelotti ihm da an taktischen Aufgaben gestellt hat?
Ja, das passt schon, gerade weil man auch da merkte, dass Liverpool ohne diese Energie und ohne diese Intensität, dass da schon viel verloren geht. Und Liverpool wirkte gegen Napoli sehr, sehr müde und dementsprechend auch die Leistung. Deswegen ja, schon, das war schon eher einer der schwächeren Spiele in dieser Saison. Vielleicht sogar auch Leicester obwohl es ein Sieg war, da hatte ich das Gefühl, Leicester wird das Spiel gewinnen. Also auch bei diesem Alisson-Fehler. Das ist jetzt gleichzeitig Kritik und Lob, denn das war keine gute Leistung und gleichzeitig hat man gewonnen. Das spricht wieder in diese These, die ich da vorhin hatte, dass Liverpool auch diese Spiele gewinnt. Also Kritik und Lob an derselben Stelle und ich denke, insgesamt ist es dann wahrscheinlich auch was sehr, sehr Positives.
Die nächsten 2 Wochen für Liverpool, Manu, relativ einfach, wenn man mal auf die Tabelle guckt. Erst Huddersfield, dann Cardiff. Selbstgänger?
Genau. Das, ja, Selbstgänger gibt es nicht in der Premier League, aber das sind natürlich Spiele, wo du 6 Punkte holen musst. Ich finde, das sind auch gerade die entsprechenden Spiele, die jetzt perfekt sind, um die angeschlagenen Spieler einfach noch ein bisschen zu schonen. Du musst jetzt nicht deine Top-Spieler verheizen. Das geht nicht, es ist weder in irgendein Endspiel noch ein K.O.-Spiel noch sonst irgendein wichtiges, unfassbar wichtiges Spiel. Natürlich sind diese Spiele wichtig für die Gesamtkonstellation. Natürlich will man oben sich weiterhin festsetzen, aber es sind keine Highlight-Spiele. Es sind Spiele, wo du dem breiten Kader, der einfach auf vielen Positionen in den letzten Jahren verstärkt wurde, der jetzt einfach ein viel höheres Gesamtniveau hat, wo du dem einfach Vertrauen schenken kannst. Und wenn irgendwie ein Matip spielt, ein Fabinho, der noch Zeit braucht, der natürlich langsam aber sicher jetzt integriert werden sollte und der kann jetzt auch Minuten wieder bekommen. Ich finde, das gibt der Kader her, das ist vollkommen in Ordnung. Ich denke auch, das sind zwei Pflichtsiege. Nicht unbedingt beide deutlich. Huddersfield kann auch sehr unangenehm sein. Ist eine sehr physische Mannschaft, ist eine Mannschaft, die sehr viel mit langen Bällen agiert und jetzt, wenn Van Dijk ausfällt, er hat zwei gebrochene Rippen, wollte dann gegen Deutschland noch unbedingt spielen, dann ist vielleicht die Abstimmung nicht bei hundertprozentiger Perfektion im Defensivzentrum, aber ich mache mir da eigentlich keine großen Gedanken, weil die individuelle Klasse in der Offensive doch verdammt groß ist. Auch wenn dann Salah und Mané ausfallen. Firmino hat jetzt auch in den letzten Spielen dreimal getroffen, seit Anfang September. Also er ist sowieso auch wieder in einer extrem guten Verfassung. Ich finde, er ist sowieso ein Spieler, der auch nicht unfassbar spektakulär spielen muss in der Offensive, um seine Tore zu machen. Er kann auch mit einer Aktion ein Spiel entscheiden. Ich denke, Liverpool wird die beiden Spiele gewinnen. In der Champions League geht es ja noch gegen Belgrad als nächstes. Mhm. Das ist das Gleiche, also dasselbe in grün.
Also 6 Punkte auf jeden Fall in der Premier League einfahren, das wäre schon wichtig, weil ja zum Beispiel auch City am 29. gegen Tottenham ran muss. Da sind die Punkte für City auch noch nicht gewonnen. Also könnte eine spannende Zeit werden. Und danach, André, da geht's ja gegen Arsenal. Das ist im Grunde das Duell zwischen euch dreien. Du gegen die beiden von 90+.
Das wird spaßig. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Doch, tatsächlich war es auch unter Rodgers so, dass zumindest die Spiele gegen Arsenal ansehnlich waren. Und wir haben, glaube ich, die meisten Spiele gewonnen, teilweise auch sehr hoch. Allerdings war das Niveau generell sehr, sehr ansehnlich. Ich erinnere mich noch an das Eröffnungsspiel. Ich glaube, war es vorletzte Saison, das 4:3 bei Arsenal.
Genau. Ja.
Das ist auch wirklich eines der krassesten Spiele gewesen. Oder das letzte Saison das 3:3, wo wir geführt haben. Und Arsenal rein theoretisch hätte gewinnen können. Also von daher auswärts wird dann auch nochmal spannend. Ich glaube, dass Arsenal auch da ich glaube, dass die Medien, sowohl die Medien als auch die Fans, gar nicht wissen, wie gut Arsenal sich jetzt gefangen hat und wie gut sie wirklich spielen können. Also ich glaube, die letzten zwei Spiele so waren, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So langsam greift, glaube ich, die Taktik. Da wissen die beiden Kollegen wahrscheinlich mehr. Also von daher, das wird mit Sicherheit spannend und läutet ja auch so ein bisschen mit dem wichtigen November ein. Mhm. Ich glaube, nach diesen zwei Heimspielen, Belgrad und Cardiff, hat man dann nochmal eine Woche komplett Zeit, sich vorzubereiten. Das wird, glaube ich, das erste große, oder eines der großen Highlights dann im November.
Also sind wir gespannt. An dieser Stelle würde ich auch sagen, machen wir mal einen Cliffhanger, denn vor dem Spiel gegen Arsenal, zwischen Liverpool und Arsenal, da werden wir uns einfach in dieser Besetzung nochmal wieder einfinden und dann die Expertise von Arsenal-Fans einholen, von Chris McCarthy und Manuel Behlert von 90+, die heute mit dabei waren, hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Danke an euch beide und natürlich danke wieder an André für deine Liverpool-Expertise.
Danke, schönen Abend.
Bis zum nächsten Mal hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Und wenn ihr mehr über Liverpool hören wollt und mehr zu den 3 Jahren von Jürgen Klopp, dann hört mal rein in unsere Reihe 90+ on Air Matchday. In dieser Woche haben wir dort nämlich über Jürgen Klopp und diese 3 Jahre beim Liverpool FC gesprochen und eine kleine Zwischenbilanz gezogen. Auch in dieser Runde, die ihr eben gehört habt, hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Bis zum nächsten Mal.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.